Hallo und herzlich willkommen bei Zebras and Unicorns, der Podcast für alle, die auf dieser Welt etwas bewegen wollen. Mein Name ist Sarah Grasl und gemeinsam mit Jakob Steinschaden bringe ich euch jede Woche die spannendsten Persönlichkeiten aus den Bereichen Tech, Startups und Sustainability vors Mikrofon. Heute geht es um nachhaltige Unternehmen. Ich meine, wenn man die Wahl hat, kauft man wahrscheinlich lieber Produkte von Unternehmen, die gesellschaftlich und ökologisch verantwortungsvoll sind. Das wissen allerdings natürlich auch die Marketingabteilungen und so passiert es, dass sich so manche Firma einen grünen Anstrich verpasst, obwohl nicht viel dahinter ist. Greenwashing kann aber natürlich auch nach hinten losgehen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, mit dem ich auch gleich darüber rede, was Greenwashing ist und wie man als Startup aufpassen kann, nicht in diese Falle zu tappen. Bevor ich meinen heutigen Gast aber vorstelle, gibt es noch eine Message unseres Werbepartners.
Elektroautos sind die Zukunft, doch gelten gemeinhin als sehr teuer. Der japanische Autohersteller Mazda hat die Challenge angenommen und einen Elektro-SUV gebaut, der alle technischen Finessen an Bord hat und trotz seiner Größe leistbar ist. Mit 3 Displays, automatisch verstellbarem Fahrsitz, mit Merkfunktion und vielen State-of-the-Art-Sicherheitssensoren fühlt man sich im Mazda MX-30 sofort zu Hause. Stauraum bietet das Elektro-SUV auch genug und die nach hinten aufschwingenden Hintertüren sind definitiv ein Hingucker. In Österreich startet der Mazda MX-30 für Businesskunden schon bei einem Nettopreis von 19.990 Euro.
Ich darf jetzt Nunu Kala bei Zebras & Unicorns begrüßen. Sie ist Konsumexpertin, war lange Konsumentinnensprecherin bei Global 2000 und Greenpeace. Sie ist Buchautorin, Bloggerin, Listenschreiberin und mit Greenwashing kommt man bei ihr nicht durch. Herzlich willkommen, Nunu. Schön, dass du da bist.
Hallo Sarah, danke für die Einladung.
Greenwashing, das wirft man ja doch meistens Firmen vor, die eh schon etwas tun, aber halt noch nicht genug oder nicht das Richtige. Zählt aber eigentlich nicht jeder noch so kleine Schritte, Nunu?
Das ist immer eine Frage, welchen Hebel dieses Unternehmen hat. Ist es ein kleines Unternehmen, das sagt, sie können kleine Schritte leisten? Dann ja. Ist es ein großes Unternehmen, das sehr viel mehr leisten könnte? Dann sind die kleinen Schritte nicht ausreichend, weil man genau weiß, die können mehr.
Aber gerade bei großen Konzernen ist es ja recht schwer, überhaupt Änderungen durchzusetzen und das Ruder plötzlich komplett herumzureißen. Das stelle ich mir ganz besonders schwierig vor, nicht? Da malen ja die Mühlen irgendwie langsamer.
Ja, natürlich. Es ist ein schwieriger Prozess. Das verstehe ich auch. Aber dieser Prozess muss, also man kann sich das vorstellen wie einen riesengroßen Lastenkahn. Da dauert es einmal sehr, sehr lang, bis der auch nur ein paar Grad die Richtung ändert. Verstehe ich. Gar kein Thema. Aber die Sache ist, man muss es von Anfang an strukturell richtig angehen. Und da gibt es schon Kriterien, wenn ich sage, ich schaue mir die gesamte Organisation meines Konzernes an. Ich schaue mir quasi die DNA an und schaue, wo ich überall Veränderungen ansetzen kann, dass das wirklich strukturell aus einem Guss kommt, ist etwas ganz etwas anderes, als wenn es so, wie es sehr, sehr viele Firmen machen, dass sie eine CSR-Abteilung, eine Nachhaltigkeitsabteilung in der Organisation an die Kommunikationsabteilung andocken. Das hat man auch bei österreichischen sehr großen Unternehmen teilweise. Und das birgt einfach eine riesige Gefahr von Greenwashing, weil da finden dann Projekte statt. Ich sage immer, dass die wirken dann wie, wenn man ein kleines Kinderpflaster auf eine riesige Fleischwunde klebt. Und was bei vielen großen Konzernen auch noch ein großes Problem ist, sie sind in ihrer Struktur, in ihrem Kerngeschäft nicht nachhaltig. Das heißt, eine OMV oder ein H&M beispielsweise, also als Beispiel einfach für sehr, sehr große Unternehmen, die im nicht nachhaltigen Bereich arbeiten, werden in diesem Leben auch nicht mehr nachhaltig werden. Also ein Fast-Fashion-Unternehmen, dessen Grundziel, dessen Kerngeschäft es ist, möglichst viel Kleidung, die auf globalisierter Ebene produziert wurde, möglichst schnell drehend unter die Leute zu bringen, kann mir noch so oft was von Biobaumwolle erzählen. Solange sie mir 50 Kollektionen im Jahr anbieten, sind sie nicht nachhaltig. Das heißt, da passt schon das Grundkonzept nicht.
Das heißt, diese Unternehmen, die müssten ihr komplettes Kerngeschäft vergessen?
Im Endeffekt sind es nicht nachhaltige Unternehmen und ich muss zugeben, inzwischen bin ich manchmal schon so genervt von den Nachhaltigkeitspräsentationen und Berichten oder was auch immer von diesen Unternehmen, dass ich mir denke, gebt's doch einfach zu, dass ihr es nicht seid. Steht's doch einfach dazu. Aber dieses unbedingt wissen, dass man schlecht ist und wissen, dass man unökologisch ist, aber unbedingt noch die Welle schwimmen wollen, das ist für mich reines Greenwashing.
Dieses Greenwashing, warum tun denn Unternehmen das überhaupt so, wie du sagst? Wieso geben sie es nicht einfach zu? Warum gaukeln die uns Nachhaltigkeit vor?
Die Konsumenten und Konsumentinnen oder jetzt weiter gefasst die Bürger und Bürgerinnen haben inzwischen realisiert, oh hoppala, es gibt sowas wie den Klimawandel. Das könnte unbequem werden. Also es gibt wirklich nur noch wenige, die das, die nichts davon wissen. Oder es gibt wenige, die nicht davon wissen, dass am anderen Ende der Welt unter Menschen unwürdigen Zuständen für uns hier produziert wird. Das ist inzwischen Common Knowledge. Und daraus ziehen natürlich die einzelnen Leute ihre Konsequenzen und sagen, ich will für mich andere Schritte setzen. Und diese Gruppe ist inzwischen so groß, dass sie als Zielgruppe identifiziert wurde und abgeholt werden muss.
Gibt es eigentlich Branchen, du hast jetzt die Kleidungsindustrie noch ein bisschen angesprochen, die für dieses Greenwashing anfälliger sind als andere?
Naja, es gibt natürlich große, also es gibt zwei Punkte, wo Gefahr von Greenwashing ganz eindeutig gegeben ist. Das eine ist eine Branche, die so dermaßen unnachhaltig ist, dass sie irgendwas tun müssen, um sich einen grünen Anstrich zu geben. Also da ist mein allerliebstes Beispiel ist McDonald's. McDonald's ist nicht nachhaltig. McDonald's bietet Fleisch an, teilweise in unfassbar schlechter Qualität, aus Massentierhaltung. Es ist fettig, es ist salzig, sie haben das Verpackungsthema, es ist einfach eine unnachhaltige Weise, sich zu ernähren. Und McDonald's hat vor ein paar Jahren gesagt, sie wären jetzt total nachhaltig und deswegen ist der rote Hintergrund von ihrem Logo jetzt grün. Das ist jetzt nicht wirklich ausreichend, aber das ist so ein Beispiel für, sie wissen eh nicht, was sie tun können, also nehmen sie jeden Strohhalm auf. Das andere sind Branchen, die direkt am Endkonsumenten dran sind, also diese B2C-Geschichten. Auf B2B-Ebene hast du Greenwashing schon auch, aber sicherlich weniger als auf B2C-Ebene, weil es einfach so ein gutes Marketing-Tool ist.
Wie kann ich denn als Konsument dieses Greenwashing erkennen?
Das ist nicht immer einfach, gebe ich zu. Der Punkt ist leider, dass wir nicht mehr ausreichend mit transparenten Informationen von diesen Unternehmen versorgt werden. Das heißt, wir stehen in einer Hohlschuld. Der Weg führt leider wirklich nur über Information, Recherche, Nachlesen. Regt mich auch oft auf, weil warum ist das jetzt die Verantwortung der Endkonsumenten und Endkonsumentinnen, sich jetzt in allen Bereichen genau auszukennen, ob das jetzt nachhaltig ist oder nicht. Leider momentan ist das Tatsache. Da bräuchte es eben Dinge wie ein anständiges Transparenzgesetz, ein Lieferkettengesetz, da gibt es auch gerade eine Kampagne dafür, um für mehr Fairness und Transparenz und auch um für einfachere Greifbarkeit für die Endkonsumentinnen zu sorgen.
Wir kommen ja aus der Startup-Branche und da ist Sustainability ein riesiges Thema und gerade viele junge Unternehmen und Labels sind ja extrem offen für verantwortungsvolles Handeln. In vielen Online-Shops pflanzt man dann einen Baum mit jeder Bestellung und sehr viele versuchen jetzt gerade am Anfang regional zu produzieren zum Beispiel. Worauf müssen denn diese Startups aus deiner Sicht achten, um nicht versehentlich in eine Greenwashing-Falle zu tappen?
Ich glaube, dass Startups gegenüber den großen Konzernen, was wir vorher besprochen haben, einen riesigen Vorteil haben. Und zwar, sie können es von Anfang an in ihre Struktur einbauen. Die können von Anfang an ganz, also quasi grundsätzliche Spielregeln festlegen, für die ein großer Konzern wahrscheinlich Monate braucht, um sie auch nur ansatzweise umzusetzen. Und das ist etwas, wenn man das von Grund auf in die DNA des Unternehmens hineindenkt, diesen Ökologisierungsgedanken, den Regionalisierungsgedanken, das ist momentan natürlich der größte, heißeste Trend, dann ist schon wahnsinnig viel gewonnen. Und der zweite Vorteil von Startups ist, dass sie einfach dadurch, dass sie oft recht klein sind, sind sie viel flexibler, sind sie viel wendiger und können sie viel schneller agieren. Und Tempo brauchen wir momentan ganz dringend.
Startups haben aber ein anderes Problem. Gerade am Anfang haben die oft sehr wenig Zeit und weniger Ressourcen. Wie kommt man dann überhaupt auf eine quasi umfassende Strategie? Wo soll man denn anfangen oder worauf soll man besonders achten?
Ich glaube, da geht es gar nicht darum, dass man jetzt sagt, okay, wir brauchen jetzt so und so viele Monate länger, damit wir unsere Strategie auf nachhaltig aufbauen. Da geht es darum, von vornherein an das ganze Konzept unter anderen Voraussetzungen heranzugehen, von vornherein mitzudenken, weil dann ist die Arbeit die gleiche, es ist nur die Perspektive eine andere. Natürlich ist auch hier wieder die Frage, muss ich die Nachhaltigkeit mitdenken, zum Beispiel. Und da ist einfach das Allerwichtigste, schau auf dein Kerngeschäft, schau auf das, womit du deinen Umsatz machst, und das ist der Punkt, wo du nach Verbesserungen suchen musst. Es macht in meinen Augen, also es ist natürlich schön, wenn man sagt, für jedes Produkt, das du bei mir kaufst, pflanze ich einen Baum. Das ist eine wahnsinnig schöne Charity-Aktion. Wenn das Produkt selbst nicht nachhaltig ist, ist damit noch nicht ganz so viel gewonnen.
Wie kann man ein Produkt nachhaltig machen? Worauf muss man besonders achten?
Das ist so schwer zu beantworten. Das ist total abhängig davon, was es für ein Produkt ist. Also das ist eine ganz individuelle Geschichte.
Ich höre zum Beispiel oft von Startups, dass es extrem schwierig ist, am Anfang regional zu produzieren, weil du einfach noch sehr kleine Stückzahlen hast und oft das von europäischen Produzenten gar nicht angenommen wird und sie dann erst nach Asien gehen müssen. Wo kann oder muss man da Kompromisse eingehen?
Leider ja. Also aus meiner aktivistischen Kampagnensicht würde ich jetzt natürlich mit meinem oberen Zeigefinger dastehen und sagen, nein, und man darf nicht. Realistisch gesehen, ja, man muss diese Kompromisse machen, leider. Aber das Ding ist, deswegen darf die Nachfrage nach europäischer Produktion, nach einer Umstellung der Systeme nicht versiegen, weil da muss eine kritische Masse entstehen, damit es dann sehr wohl geht.
Zahlt sich eigentlich als Startup aus, gerade wo man wenig Zeit und Ressourcen hat, in Labels oder Zertifikate zu investieren, die diese Nachhaltigkeit dann auch beweisen und bestätigen, wenn man sich quasi die Mühe schon macht?
Ach, der Zertifikatsdschungel ist nochmal ein eigenes Thema. Es gibt Unmengen an Zertifikaten, weil es da auch keine klare gesetzliche Regelung dazu gibt. Also es gibt zum Beispiel in Österreich ein Gütesiegelgesetz, da fällt im Endeffekt aber, was ich weiß, nur die AMA drunter. Sonst niemand. Es kann sich jedes Unternehmen seinen grünen Stempel selber basteln. Und daraus hat diese Zertifikatsthematik ein bisschen an Impact verloren bei Konsumentinnen, weil sie sich eh nicht mehr auskennen. Also das, was ihnen Orientierung geben sollte, verwirrt sie jetzt eigentlich nur noch weiter. Ich empfehle, wenn man sagt, man will auf Zertifikate setzen, die sind auf alle Fälle gut, wenn man globalisiert produziert. Definitiv, weil da braucht es einfach eine gewisse Form von Überprüfbarkeit, weil man steht nicht jeden Tag selber in der Fabrik, wenn die in China steht. Ich empfehle, dass man sich zuerst informiert, welche sind wirklich die guten, unabhängigen, vertrauenswürdigen Siegel mit Standards, die effektiv für eine Verbesserung auf ökologischer oder sozialer Ebene sorgen. Sich die anzuschauen und dann sich aber auch gut durchzurechnen, wie sich das finanziert, weil unbedingt nach Zertifikaten schreien und daran aber dann finanziell eingehen, damit ist auch niemandem geholfen. Sondern es muss ganz klar durchbudgetiert sein und es muss aber auch ganz klar sein, dass man nur jene Gütezeichen und Gütesiegel in Frage kommen lässt, die unabhängig sind, die von unabhängigen externen Unternehmen auditiert werden, dass es strenge Audits gibt, dass es eine regelmäßige Überprüfung gibt. All diese Punkte müssen erst geklärt sein. Das ist eine ziemliche Arbeit, das verstehe ich. Ich empfehle es dennoch, wer global produziert.
Hast du da vielleicht gleich eine Empfehlung oder ist das schwer zu sagen, sowas wie ein Fairtrade-Label, das kennt jeder. Gibt es da so Dinge, die man haben sollte?
Naja, es gibt Unterschiede. Es gibt zum Beispiel, jetzt wird Fairtrade wieder auf mich böse sein. Fairtrade ist in einigen Belangen sehr, sehr, sehr gut. Bei anderen Produkten denke ich mir wieder, das ist jetzt aus Konsumenteninformationssicht wieder ein bisschen schwierig, weil die beispielsweise bei Orangensaft, haben sie den Mengenausgleich. Das heißt, 10%, also der Orangensaftproduzent kauft Orangen ein und 10% davon tragen das Fairtrade-Siegel. Und er macht, also er mischt das alles zusammen und verkauft dann abgemischt diesen Orangensaft. Das heißt, in diesem Orangensaft, das ist quasi Schrödingers Orangensaft, da sind Fairtrade-Orangen drinnen oder nicht, wir wissen es nicht. Aber Sie dürfen alle, also diese gesamte Charge darf mit dem Fairtrade-Siegel ausgezeichnet werden. Das finde ich jetzt aus Konsumentensicht ein bisschen schwierig. Ich verstehe es aus organisatorischer Sicht aber. Weil du kannst keine 100% Fairtrade-Orangen liefern, wahrscheinlich von der Liefermenge her. Es ist extrem abhängig vom Produkt und es ist extrem abhängig vom Produktionsort. Also ich kann zum Beispiel sagen, im Textilbereich immer empfehlenswert ist das GOTS-Siegel, G-O-T-S. Das ist der Global Organic Textile Standard, weißes T-Shirt auf grünem Grund. Das ist das einzige Gütezeichen, das sowohl soziale als auch ökologische Faktoren in seinen Standards drinnen hat. Ansonsten rennt das eher getrennt. Man hat aber auch immer die Herausforderung der Intransparenz der Lieferkette.
Von den Orangen zurück zum Greenwashing, gibt es eigentlich so etwas wie Greenwashing-Trends? Ich habe zum Beispiel gehört, dass Meeresplastik wohl nicht ganz das hält, was es verspricht.
Ja, Meeresplastik, das ist auch ein bisschen ein schwieriges Thema. Also ich habe auch schon mitbekommen, dass teilweise Meeresplastik-Sportschuhe verkauft werden, deren Plastik noch nie das Meer gesehen hat. Ich glaube, dass dieses ganze Recycling-Thema ein sehr schwieriges ist, weil Recycling wahnsinnig positiv konnotiert ist, berechtigterweise. Aber wir immer öfter mit dem Wort recycelbar konfrontiert sind. Und wenn etwas recycelbar ist, weil es sich theoretisch vom Produkt her ausgeht, vom Material, heißt das noch lange nicht, dass es recycelt wird, weil es erst von den Kunden und Konsumentinnen in den richtigen Kreislauf gebracht werden muss. Das heißt, es muss richtig entsorgt werden. Und es muss dieser Kreislauf, also es muss dieses System, dass das jeweilige Produkt recycelt werden kann, überhaupt erstmal existieren. Also es gibt genügend Produkte, auf denen recycelbar draufsteht, die aber dann im Restmüll landen und erst recht verbrannt werden. Aber wir lesen recycelbar und denken uns, voll super, bessere Entscheidung, urgut, das ist das bessere Produkt. Da braucht es einfach wirklich, vor allem in den Abfallwirtschaftssystemen, noch massive Nachbesserungen in meinen Augen. Und das halte ich für ein sehr, sehr großes Greenwashing-Thema.
Wenn ich mich jetzt als Startup mit solchen Trends, mit solchen Sustainability-Trends auseinandersetze und merke, dass da vielleicht nicht viel dahinter steckt, kann ich dann trotzdem darauf setzen, weil vielleicht meine Kunden und Kundinnen das von mir erwarten?
Ich glaube, es ist eine Frage der Kommunikation. Greenwashing ist ja eigentlich ein Kommunikationsthema. Denn natürlich ist es gut, Schritte in Richtung Nachhaltigkeit zu setzen. Die Frage ist nur, wann und wie man sie kommuniziert. Das heißt, als Start-up finde ich es sehr, sehr wichtig, weil da hat man eine Riesenchance, wenn man neu auf den Markt kommt, eben es von vornherein anders zu denken, systemisch anders anzugehen, nachhaltiger anzugehen. Die Frage ist, ab wann ich es kommuniziere. Denn das, was ich sehr, sehr oft kritisiere und was mir sehr oft auffällt, ist, Unternehmen machen ein nachhaltiges Projekt, das im Vergleich zu ihrem gesamten Geschäftsgebaren quasi Mäusegröße hat und kommunizieren es aber als Elefanten. Also wenn mir ein Textilhersteller, der Filialen in allen möglichen Ländern hat stolz kommuniziert, dass sie jetzt in Afrika 50.000 Liter Wasser eingespart haben, einmalig. Ein einziges Paar Jeans verbraucht in der Produktion 8.000 Liter Wasser. Das heißt, da geht in einer einzigen Filiale geht mehr virtuelles und effektiv verbrauchtes Wasser über den Ladentisch als diese 50.000 Liter. Trotzdem hören wir 50.000, das kommt uns hoch vor und wir denken uns vor nachhaltig. Es ist immer eine Frage der, wann kommuniziere ich es, wie kommuniziere ich es und in welchem Vergleich stelle ich es. Das heißt, natürlich ist es wichtig, nachhaltig zu agieren. Man muss sich aber gut überlegen, wann und wie kommuniziert man es.
Was kann man denn gegen dieses Greenwashing, gegen diese quasi irreführende Kommunikation tun? Gibt es überhaupt Gesetze oder Richtlinien, die sich Unternehmen in dieser Hinsicht halten müssen?
Naja, es gibt natürlich noch viel zu wenige Gesetze und Richtlinien, damit das funktioniert. Aber ich merke schon, dass da Bewegung besteht. Es gibt schon seit Jahrzehnten ein Nachhaltigkeitsreporting-System. Die heißen GRI, Global Reporting Index, glaube ich. Entschuldigung. Und da ging es einfach darum, die Unternehmen, die Nachhaltigkeitsberichte machen, dass die vergleichbar sind, dass die international vergleichbar sind. Und da wurden halt Regeln aufgestellt. Da hat es vor ein paar Jahren eine Änderung gegeben, und das war vorher nicht drinnen, dass man unbedingt berichten muss, was das Kerngeschäft betrifft. Vorher war die Thematik beispielsweise ein Atomkraftwerk. Die haben ja so gut wie keinen CO2-Ausstoß. Und das konnten sie sich in den Nachhaltigkeitsreport reinschreiben, wie nachhaltig sie nicht sind, weil sie keinen CO2-Ausstoß haben. Jetzt dürfen sie das nicht mehr, weil jetzt geht es darum, wirklich auf die wesentlichen Punkte der eigenen Produktion, die wesentlichen kritischen Punkte zu schauen. Das heißt, da passiert schon einiges. Wie gesagt, es gibt auch momentan einen großen Drang in Richtung Lieferkettengesetz, weil das ist die Intransparenz, die in Lieferketten herrscht, ist einer der größten Feinde der Nachhaltigkeit. Weil wenn du es nicht mal überprüfen kannst, wie willst du es besser machen? Ich denke, dass da aber noch wirklich sehr, sehr viel passieren muss. Ich gehe davon aus, dass auf EU-Ebene der Green Deal da einiges bringen wird und nämlich auch wirklich heftige Änderungen bringen wird.
Also es bleibt spannend und wer sich für dieses Thema interessiert, der kann ja auch demnächst auf techandnature.com eine Kolumne von dir lesen. Verrätst du uns ein bisschen, worum es da gehen wird?
Ja, also die Kolumne heißt Waschtag von Greenwashing. Jetzt wird mal gewaschen. Ich möchte einerseits eben mir anschauen, wie kann Greenwashing überhaupt entstehen? Was sind besonders negative Beispiele? Und genau das, was wir gerade besprochen haben, so warum ist das überhaupt so ein Thema? Aber auf der anderen Seite mache ich mich auch auf die Suche nach Unternehmen, die es wirklich von vornherein echt gut und richtig machen. Und wer mir da was schicken möchte, Beispiele schicken möchte, kann das gerne über meine Website www.nunukala.com tun. Ich freue mich über jede Nachricht.
Also wir sind schon gespannt. Auf jeden Fall alle reinlesen. Waschtag demnächst auf techandnature.com. Tipps an die Nunu. Nunu Kala, herzlichen Dank, dass du bei Siebels und Unicorns dabei warst.
Danke, Sarah, für die Einladung.
Vielen Dank auch euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wenn du dich für Neuigkeiten aus dem Bereich Startups, Innovation und Nachhaltigkeit interessierst, dann klick rein auf techandnature.com und trainingtopics.at. Bis bald hier im Podcast.